Bei mir im Unterricht ist auch ein ganz wichtiges Konzept, dass wir mit dem Herzchakra tanzen. Was ich damit meine ist, ich stelle mir vor, um mein Herz ist eine Energiewolke. Und diese Energiewolke, die möchte ich dem anderen geben. Ja, ich möchte mich so hinstellen, dass sich diese Energiewolke entfalten kann und die Energie fließen kann zu meinem anderen. In dem Moment, wo ich mich so in Michael Jackson Kipp-Position hinstelle, ja, passiert ja genau das Gegenteil. Ich nehme mein Herz weg von dem anderen. Der hat ja keine Chance. Wenn ich meinen Kopf an seinem Kopf anlehne, dann kommt er ja gar nicht bis zu meinem Herzen. Also ich sag immer, wenn ich das gewusst hätte von Anfang an, wie effizient Privatunterricht ist, hätte ich damals als Studentin mein Geld in Privatunterricht investiert. Ich habe es nicht gemacht, weil es mir zu teuer war, aber weil mir nicht klar war, wie viel mehr ich im Privatunterricht lernen kann.
Cabeceo. Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino. Ein Podcast von Heinz Duschanek.
Willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit Anni Andreani, die das Buch geschrieben hat, 111 Dinge über den Tango, die man wissen muss. Wir sitzen also in München. Es ist ein verregneter bis sonniger Tag. Wir haben in der ersten Episode gesprochen, über die Basics des Tangos eigentlich, also die großen Orchester. Du beschreibst ja in dem Buch, um das kurz zusammenzufassen, wirklich die 100, also ob es 111 sind. Ich vermute, du hast es darauf hingebogen, dass es halt 111 sind, weil es war jetzt, vermute ich mal, hast du vielleicht mehr Punkte gehabt.
Ja, also viele gekürzt. Kapitel sind ja auch nochmal unterteilt. Ja.
Genau. Aber du hast in dem Buch beschrieben eben den Tango an sich, die Musik, die großen Orchester, die wichtigsten Tango-Stücke, die Titel, über die man was wissen muss. Also ich tue mir immer noch schwer damit, aber müsste oder sollte, aber es wäre ganz gut, wenn man es wüsste. Und die großen Stimmen auch des Tangos. Und wir haben auch gesprochen darüber, was ihr für Musik ihr einsetzt beim Unterrichten, wenn es jetzt eine allgemeine Sache ist und nicht ein Spezialthema ist und so weiter. Kommen wir jetzt in diesem zweiten Teil der Episode zum eigentlichen, auch zum Kern von Cabeceo, also des Podcasts jetzt. Apropos, ich möchte auch hier mit einem Zitat beginnen aus der Rezension von Frank L. aus dem Online-Buchhandel, der das Buch eben beschrieben hat. Der schreibt: Fortsetzen ließe sich die Liste der Podcasts in Nummer 93, also dein Wissensschnipsel Nummer 93, etwa mit The Curious Tanguero, zuletzt mit Alexei Weiß im Interview. Wobei, ich sage dazu, den erwähnst du eigentlich eh als Dimitri Poniowski. Oder auch mit The Tango Banter von Jelisaweta Nersesova, sowie in deutscher Sprache Cabeceo von Heinz Duschanek, die allesamt sehr hörenswert sind. Das möchte ich jetzt mal hier gesagt haben.
Ja. Also
vielen
total
Dank, Frank. Ja. Danke, Frank, dass du das erwähnt hast. Ich freue mich tierisch. Und ich warte auf die zweite Auflage,
ja, also
wo das dann hoffentlich korrigiert wird.
Da habe ich offensichtlich nicht genug recherchiert und mich doch etwas von den spanischsprachigen Podcasts verleiten lassen. Also ich erwähne ja zum Beispiel Leute aus Buenos Aires, die diesen Ping-Pong-Podcast haben.
Juan genau. Copini.
Genau. Vielleicht, weil das ja immer so ein Freunde will ich jetzt nicht sagen, aber Bekannte sind und dann bei der Recherche fielen sie mir zuerst ein. Aber es ist Nachbesserungsbedarf und das werde ich sicherlich tun.
Kommen wir zum Tanz jetzt, der natürlich ganz, ganz, ganz viele Wissensschnipsel hat. Mhm. Ja? Zum Beispiel Musikalität auf der Tanzfläche, es ist essentiell. Du hast auch vorhin gesagt, im ersten Teil unseres Gesprächs, du sitzt gern bei Milongas, schaust gerne zu, bist gern einfach eingebettet in das Umfeld, du musst da nicht unbedingt tanzen. wenn wir jetzt das Thema Musikalität anschauen, kann man sagen, fällt dir da irgendetwas auf, was sich so durchzieht? Also nicht in Buenos Aires, sondern wirklich hier in Deutschland oder wenn du mal in Österreich bist, in Österreich, was Musikalität mit dem Tango-Tanzen zu tun hat?
Also du meinst jetzt, was ich bei Tänzern beobachte?
Ja.
Was naja, Negatives daraus passiert?
Naja, negativ. Es kann ja auch was Positives auch sein. Es ist ja großartig, die tanzen alle exakt mit den Phrasen und so weiter und so weiter. Aber aus deiner Meinung, ich sage es mal so, ich sage es ganz unverblümt, gibt's da Nachholbedarf in sehr vielen Fällen? Oder und wenn ja, kommt das schlicht und ergreifend in den Unterrichtsstunden zu kurz im Schnitt?
Ja, also ich denke, vielen Leuten ist nicht klar, was für ein magisches Werkzeug Musikalität ist. Also es neigen ja viele Leute dazu, so Schrittkombinationen irgendwie zu lernen. Und ich sehe da aber auch ganz großes Problem auf der Seite der Lehrer, weil ganz viele Lehrer sagen, ja, die Leute wollen ja eine Sequenz lernen. Und wenn du die Leute aber dann fragst, dann sagen die oft, nö, will ich eigentlich gar nicht. Ja? Aber natürlich eine Sequenz sich auszudenken und das den Leuten beizubringen, das ist halt einfach. Und so ein abstraktes Thema cool rüberzubringen wie Musikalität ist halt super schwierig. Und wenn jemand da jetzt auch keinen Zugang dazu hat, ja, oder ich meine, es ist ja auch immer die Frage, warum tanzt jemand Tango? Es gibt ja auch Paare, die machen das einfach, damit sie, weil der Paartherapeut gesagt hat, hey, ihr sollt euch ein gemeinsames Hobby suchen, ja, ist ja auch in Ordnung. Wenn du dann aber halt so eine Gruppe vor dir hast, wo dann vielleicht so ein Paar dabei ist, was so ein bisschen so Musikalität, so langweilig, ne, so ein bisschen so schlechte Laune verbreitet, ist es halt einfacher, schnell irgendwie eine Sequenz dahin zu klatschen und dann hast du irgendwie so eine Effekthascherei, machst du einen Ganscho, machst einen Boleo, machst einen Rückwärtssaccada, nicht mit mir übrigens, als wie sowas wie Musikalität, ja. Also das, ich glaube, wenn man das nicht als Talent in sich schlummern hat, Musikalität, ist das wirklich schwierig zu verstehen und umzusetzen. Ich habe da auch öfter mal Gespräche mit meinem Mann darüber, weil es uns halt leicht fällt. Ja, wir hören ein Lied und wir hören so viele verschiedene Dinge und in uns bewegt sich sofort was. Wir hören was und sagen, boah, die Bewegung würde dazu gut passen. Ja, aber wenn man das nicht hat, dann wie, also diese Herangehensweise, wie mache ich das? Ja, und das zu erklären, das ist schon sehr schwierig, denke ich. Und deswegen fehlt's. Und ganz viele, tippel, 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 ist mein Hund, kleine Chiquita. Also, ich denke, also, machen wir es so. Ganz oft passiert es, wenn ich meinen Schülern Musikalität beibringe oder das nahelege, meine Konzepte vermittle. Und ich dann sag so, mach mal ganz wenige Schritte einfach nur, ja? Lass uns das auf 5 Figuren beschränken, meinetwegen, damit es halt so ein bisschen eine Auswahl.
Also du begrenzt jetzt bewusst den Werkzeugkasten.
Genau, du kannst natürlich alle Grundelemente machen, Gewichtswechsel, Seitenschritt, vorwärts, rückwärts, Ortschuss, ja, so, sag ich mal, das sind die Grundelemente. Und dann sage ich meinetwegen noch ein Sandwich, eine Medialuna, Baldosa und Kreuz. Fertig, ja, also wirklich basic. Wo man auch nicht viel nachdenken muss, wie ging jetzt der Schritt gleich nochmal, sondern sich wirklich auf was konzentrieren kann, was da ist und dann die Musik nehmen. Und dann sagen, okay, jetzt, wenn du das hörst, ja, ich spiele irgendwas vor, was spürst du denn? Wie fühlt sich's für dich an, wenn du das hörst? Was denkst du? Welche Emotion kommt in dir hoch? Ja?
Der Hund, ja.
Der Hund, ja. Welche Emotion kommt in dir hoch? Und dann, ja, das macht mich traurig. Okay, wie würdest du denn traurig vertanzen? Ich meine, es kommt ja auch immer total drauf an, ja. Was ist denn traurig? Was bedeutet das für dich? Also zum Beispiel für mich ist traurig, sind langsame Schritte. Ja, also traurig ist für mich nichts Schnelles, dann bin ich nicht traurig.
Dahin zu ist kaum traurig.
kaum traurig, würde ich sagen.
Also,
ja.
Könnte sein.
Aber vielleicht ist es ja für jemanden traurig. Ja, das weiß man ja nicht. Das ist ja durchaus möglich, dass es für jemanden traurig ist. Für die meisten ist es eher nicht traurig. Aber diese Individualität auch. Und ich hatte zum Beispiel neulich hatte ich mit einem Schüler, ich hatte so einen Magic Moment. Das war einfach der Hammer. Der hat am Ende der Stunde haben wir noch mal einen Tango zusammen getanzt. Und wirklich mit diesem Fokus auf das Gefühl. Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt mit nur was fühlen, damit ist es nicht getan. Das ist natürlich ein viel längerer Weg, um Musikalität zu haben.
Dieser Befehl, fühle etwas.
Ja, fühle etwas.
Sei lustig, sei traurig, genau. Das geht ja nicht.
Ja, nee. Aber wir haben uns halt was überlegt. Wir haben uns auch was überlegt, was zu uns sehr gut passt als Paar, ne? Weil dieser Schüler ist wesentlich älter als ich und er hat was total Fürsorgliches in seinem Charakter. Und das habe ich ihm halt auch gesagt, der erinnert mich an meinen Vater. Und dann habe ich gesagt, jetzt lass uns das doch mal umsetzen. Ja, versuch doch mal so ein beschützendes Gefühl in dir zu finden, dass du mich beschützen möchtest. Und ich versuche, ich kuschel mich da rein und ich lass mich auch beschützen. Ja. Und es war so unglaublich. Also das war einer der schönsten Tänze mit meinen Schülern, die ich je hatte. Einfach wundervoll. Und danach hat er mich angeschaut und hat gesagt so, ja krass, ich muss gar nicht so viele Schritte können. Sage ich immer, ja, du musst es nicht können, wenn du einfach schön musikalisch tanzt. Welcher Follower geht denn her und sagt so, ach, mit dem tanze ich so gerne, der führt so viele so komplizierte Sachen, dass ich es nicht verstehe. Das macht doch keiner. Ja, keiner will das.
Ja.
Kein Follower will komplizierte Schrittkombinationen, weil das für uns selbst anstrengend ist. Wir haben ja auch den Anspruch, alles richtig zu machen und alles schön zu machen und dass es für das Gegenüber sich gut anfühlt und dass wir schön dabei ausschauen. Und wenn es irgendein komplizierter Scheiß ist, dann komme ich nicht mehr mit. Dann bin ich ja auch frustriert als Follower. Und was wir als Follower wollen, also ich meine, jetzt spreche ich einfach mal für hoffentlich die Mehrheit der Follower, wir wollen eine schöne Umarmung, wir wollen eine schöne Musikalität, wir wollen was miteinander kreieren und nicht irgendwelche Schritte machen, die ich nicht verstehe und mich dabei unwohl fühle, mich vielleicht auch noch verletzt mit meinen Absätzen und das, was nicht zur Musik passt und ich einfach mich nur noch schlecht fühle damit. Ja.
Ein Begriff, den du auch in dem Buch verwendest, den habe ich so eigentlich noch nie gehört in irgendeinem Unterricht. Und ich habe das Kapitel gelesen und gedacht, na, eigentlich völlig klar. Ja, eigentlich logisch und irgendwie schade, dass das nicht wirklich explizit in den Unterrichtsstunden, die ich zumindest erlebt habe, und das waren nicht alle dieser Welt, aber doch viele, nicht explizit darauf hingewiesen wurde, und die sogenannte Zero-Position.
Aha.
Ja, aha, du sagst es ganz normal, aber...
Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ich meine, vielleicht habe ich sie gehört, aber nicht in dieser Form oder es war nur irgendwie so reingemischt in einen Ablauf. Wenn wir Sequenzen lernen, lernen wir halt den Ablauf.
Ja.
Ja. Natürlich beginnt der mit dieser Zero-Position und der endet mit der Zero-Position, aber diese Position, das ist irgendwie eh klar. Ne? Ja, hallo, wir fangen ja nicht die Sequenz an aus einem wilden Lauf heraus. Ja?
Ach nein.
Und enden auch nicht in einem wilden Lauf.
Ach nein.
Aber kannst du sagen, warum du dieser Position dann tatsächlich ein Kapitel gewidmet hast?
Ja.
Und was das ist?
Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, weil ganz viele Leute das nicht bewusst machen. Also die Zero Position, also ich sage das ganz gerne auf Englisch, oder Position Zero. das ist der Ausgangspunkt, aber es ist nicht nur der Ausgangspunkt der Sequenz, sondern es ist der Ausgangspunkt jeder Bewegung und der Endpunkt jeder Bewegung. Also ich mache einen Gewichtswechsel, okay, klar, ich fange in Zero Position an und ich ende darin. Aber auch zum Beispiel nach einem Seitschritt. Ich mache einen Seitschritt und bevor ich eine neue Bewegung initiiere, komme ich in die Zero Position. Das heißt, sagen wir mal als Grundausstattung, ich schließe die Innenseite meiner Schenkel soweit anatomisch möglich und bringe meine Fersen zueinander. Ja? Also ich bin ein totaler Verfechter der offenen Fußstellung, also die Fersen zusammen, Zehen auseinander, 5 Minuten nach 11 Uhr. gibt auch Leute, die parallel tanzen, aber was für mich wichtig ist, so oder so, egal welch, was ich von beiden mache, die Fersen kommen zusammen und die Innenseite meiner Schenkel schließen sich. Und was noch passiert in diesem Moment ist, dass ich mein gesamtes Gewicht auf meinem Standbein entlade und dazu auch Spannung aus meinem Körper nehme. Also wenn ich es nachfühle, es fühlt sich für mich so an, als ob ich das Knie weich mache, wie so ein Sieb, durch das Sand rieseln kann, durch meinen Körper in den Boden. Und dadurch bekommt man auch dieses, was man so schön sagt, diese Erdung. Also es ist so ein Loslassen, ja, die Hüfte schwer machen und das Knie loslassen. Aber Knie loslassen, das wird ganz oft falsch verstanden oder ist vielleicht auch sehr lange falsch unterrichtet worden. Es ist nicht das Knie beugen, weil dann lasse ich ja mein Knie nicht los, sondern ich beug es, dann habe ich ja wieder eine Anspannung in meinem Knie. Das ist es nicht, dieses aktive Kniebeugen, sondern es ist einfach ein Loslassen. Ich sag, so wie wenn ich an der Supermarktkasse stehe.
Also ich konzentriere mich nicht darauf, wie mein Knie zu sein hat, sondern es passiert.
Es ist einfach locker.
Es ist locker, ja.
Es ist locker. So, beim Supermarkt strecke ich es weder durch, noch stehe ich am gebeugten Knie, sondern ich stehe halt einfach auf meinem Bein, ja, gemütlich irgendwie. Also ich sag immer, Tango muss angenehm sein. In dem Moment, wo es irgendwie wehtut oder zwickt oder ich mich verspanne oder anstrengend ist, stimmt irgendwas nicht.
Es gilt ja für alles. Wenn es anstrengend ist, hat man es falsch gemacht. Oder alles.
Naja, für beim vieles. Treppensteigen.
Ja, okay, komm jetzt. Aber es gilt ja auch im Kampfsport. Wenn ich als Kampfsportler oder Kampfkünstler etwas mache und es ist für mich anstrengend, dann mache ich es ja nicht richtig. Dann halte ich es ja nicht durch lange Zeit.
Ja, richtig, ja. Ja, also das, ne, diese Zero Position und das, ich meine, das ist die Grundausstattung. Dann kann ich natürlich hergehen und sagen, naja, okay, also man kann sich ja auch erden und die Achse auf ein Bein bringen, ohne dass man die Füße schließt. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verzierung mache, ja, das wäre jetzt die nächste Stufe, dass ich mit meinem freien Bein etwas mache, was jetzt nicht unbedingt Ferse schließen ist, aber ich trotzdem nichts an meinem Standbein verändere. Das ist jetzt natürlich schon sehr gesprochen aus der Sicht der Folgenden, aber der Führende kann das ja auch machen oder macht es auch oft. Sag ich mal, der Führende hat immer den Vorteil, wir können uns zur Not auch auf beide Füße stellen, wenn wir führen. Ja, wir müssen nicht zwangsweise ein Spielbein bereithalten, so, was ich als Follower in 99% der Zeit schon machen muss. Ich kann mich nicht einfach auf beide Füße stellen, dann weiß mein Führender nicht mehr, wo ist denn die, kann ich jetzt machen, ne? Als Führender habe ich diesen Vorteil, dass ich mich auch mal auf beide Füße stellen kann und ich kann mich auch auf verschiedene Stellen auf meinem Fuß stellen, was jetzt als Follower auch nicht so einfach ist, weil 100% Gewicht auf die Ferse mit hohem Absatz ist schwierig. Mhm. Aber das könnte ich jetzt als Führende schon mit flachen Schuhen. Als Folgende mit flachen Schuhen könnte ich das übrigens auch. Das ist auch ein sehr interessanter Punkt ist, mit dieser neuen Welle, die Gott sei Dank kommt, flache Schuhe auch tragen zu können als Folgende.
Das findest du?
Finde ich mega. Mhm. Ja, also ich ziehe wirklich hohe Schuhe, ziehe ich an auf der Bühne und im Gruppenunterricht. Und ansonsten habe ich eigentlich nie hohe Schuhe an, weil es mir weh tut und ich nicht einsehe, Schmerzen zu ertragen, nur ein bisschen schöner auszusehen. Ich glaube, ich bin hübsch genug.
Ich sag nichts dann.
Genau, sage nichts Falsches. Ja, also warum soll ich Schmerzen ertragen? Und also für mich hat der hohe Schuh genau einen Vorteil. Es sieht hübscher aus. Ich stehe da drin nicht stabiler. Ich habe Schmerzen. Es ist schlecht für die Achse, es ist schlecht für den gesamten Bewegungsapparat. Ich habe Probleme, weil ich mit meinem Fuß nur auf meinem Fußballen drehen kann. Ja, das sind so viele Nachteile an einem hohen Schuh, finde ich. Ja, er sieht schön aus, aber es gibt mittlerweile auch flache Schuhe, die schön
weniger
aussehen.
Weniger der Schuh, sondern eher die Körperhaltung schaut aus meiner männlichen Sicht jetzt schön aus, oder?
Ja, weiß ich jetzt noch nicht mal. Ne? Also wenn jetzt da jemand so extrem ins Hohlkreuz fällt durch den hohen Schuh, finde ich jetzt nicht ansprechend. Aber Geschmackssache, nicht wahr?
Also die Zero Position ist etwas, mit dem starten wir und da kommen wir wieder zurück. Und eigentlich gibt sich das jetzt die Hand mit der Musikalität. Also wäre schön, wenn das am Ende einer Phrase auch passiert oder am Ende eines innerhalb der Phrase einer Pause, einer Atempause mit der Musik.
Ja, nicht
dann
nur
hätte
da,
man ja
ne?
dann
Nach
auch das
jedem
musikalische Tanzen.
Taktschlag, also nach jedem, ich sag mal, die Grundlage der Musikalität ist ja die mathematische Logik eines Liedes.
Ja.
Also Viervierteltakt zum Beispiel, das ist die mathematische Grundlage. Und was ich jetzt beim Tango, was wir noch dazu nehmen können, ist, dass wir auf die erste und die dritte Viertelnote unsere ganzen Zählzeiten haben als Tango-Tänzer. Ja, in dem Buch habe ich das grafisch aufbearbeitet, kann man es ein bisschen besser nachvollziehen. Aber dieses Motiv, wumm, Wumba, Wumba. Tango ist Tango, weil er so betont ist. Weil sonst wäre es ein Popsong. Wenn ich alle vier Noten gleichmäßig betone, das ist Boom, 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 I want you in my room. Ja, dann ist es ein Popsong. Es sind alle gleichmäßig oder vielleicht die erste ein bisschen stärker als alle anderen betont. Aber beim Tango habe ich dieses Wumba, Wumba. Und nach jeder Bewegung, ob es jetzt auf den ganzen Beat ist oder verdoppelt, was wir auch ganz gerne machen, versuche ich wieder mich zu zentrieren. Ja, ich sage dazu auch, das ist meine klare Aussprache. Wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht 100% mit meiner Achse auf mein Standbein komme, dann ist es, als ob ich Ruhe brechen würde, wenn ich meine Lippen nicht kriege, weil ich damit nicht bewegen muss, weil hier keiner mehr, was ich eigentlich sagen will.
Stimmt. Was hast du gerade gesagt? Nein, ich verstehe es. Ja,
Ja, dann wird es
ja.
so ein bisschen schwammig irgendwie.
Und wir brauchen sie auch als Ausgangsposition für das, was jetzt kommt, was immer kommt.
Ja.
Ja, eine große Erkenntnis, ja,
Ja.
unglaublich. In diesem Abschnitt der Tanz erklärst du auch die unterschiedlichen Stile, Milonguero-Stil, Salon und Nuevo. Ich tue mir auch ein bisschen schwer mit diesem Tango-Salon-Begriff. Ich kann das so, also ganz ehrlich, eine richtige Abgrenzung zum Milonguero-Stil finde ich da jetzt auch nicht, außer vielleicht Milonguero ist auf jeden Fall Cheek to Cheek und im Salon nicht unbedingt, aber eigentlich ist es ja man ist weder im Milonguero-Stil ständig, glaube ich zumindest, ständig Cheek to Cheek zusammen und das kann auch anstrengend sein und ein bisschen nervtötend sein und im Tango-Salon ist man auch nicht ständig voneinander entfernt oder hat diesen Minimums oder Distanz der Oberkörper, sondern hängt ja auch davon ab, was man gerade macht. Macht man einen Hero, wird man meistens, muss nicht sein, aber ein bisschen auseinander gehen und macht man ein Sandwich, geht man sowieso auseinander und kommt wieder zusammen. Aber ja, womit hast du eigentlich begonnen, wie du angefangen hast, Tango zu lernen? Der Klassiker ist wahrscheinlich auf jeden Fall Kampfhaltung. Also ich persönlich sage
Kampfhaltung.
Kampfhaltung, ja. Also man nimmt sich an Beinen, an den Oberarmen, hat keine Tango-Haltung, sondern nur mal, um Gewichtsverlagerung zu machen und so weiter. Und dann kommt halt mal die erste Tango-Haltung. Also Mann umarmt die Frau und streckt das linke Händchen aus. Aber wie war dein Weg? Wo hast du dir leicht getan? Was magst du persönlich eigentlich mehr?
Okay, sehr viele Fragen auf einmal. Ich werde sie alle beantworten.
Es tut mir leid.
Also zuerst mal Milonguero und Salon. Genau, heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass eigentlich fast keiner einen Stil rein rassig tanzt. Ja, es wird immer irgendwie gemischt. Es gibt zwar Leute, die sagen, ich tanze Milonguero-Style, aber wenn du sie dir mal anschaust, nein, tun sie nicht. Ja. Was passiert beim Milonguero-Stil? Also einmal natürlich stehen wir mit den Oberkörper sehr nah zusammen und wir sind oft auch, ich meine, es kommt so ein bisschen drauf an, ja, auch auf die Anatomie und so weiter, aber meistens sind die Achsen voneinander abhängig. Das heißt, wir stehen so aneinander gedrückt oder mit unserem Gewicht so weit vorne, dass wenn der andere weggeht, würden wir umfallen.
Also wie ein A, der Buchstabe A,
Ja,
ja.
oder vielleicht auch,
Ein
was ist das für ein
gleichschenkeliges Dreieck.
Buchstaben? Ist ein umgekehrtes Y.
Ja.
Das ist quasi ein auf dem Kopf stehender Antikörper.
Was auch immer du damit meinst.
Ja, also so ein Y mit zwei Stäbchen unten dran, aber umgekehrt. Also die Öffnung ist unten und die Oberkörper sind parallel zueinander. Weil was wir nicht haben wollen, ist diese umgekehrte V-Position. Okay? Was passiert, wenn ich mit dieser umgekehrten V-Position tanze, ist das wirklich, was ist der erste Kontaktpunkt? Was ist auf der Linie am nächsten an meinem Gegenüber? Ist mein Kopf,
Ja.
mein Verstand. Ich will aber meinen Partner im Tango nicht mit meinem Verstand suchen. Ich will ihn nicht verstehen. Ich will ihn spüren. Und spüren tun wir mit dem Herzen.
Ja, auf das Wort habe ich jetzt gewartet.
Ja, also Bei mir im Unterricht ist auch ein ganz wichtiges Konzept, dass wir mit dem Herzchakra tanzen. Was ich damit meine ist, ich stelle mir vor, um mein Herz ist eine Energiewolke. Und diese Energiewolke, die möchte ich dem anderen geben. Ja, ich möchte mich so hinstellen, dass sich diese Energiewolke entfalten kann und die Energie fließen kann zu meinem anderen. In dem Moment, wo ich mich so in Michael Jackson Kipp-Position hinstelle, ja, passiert ja genau das Gegenteil. Ich nehme mein Herz weg von dem anderen. Der hat ja keine Chance. Wenn ich meinen Kopf an seinem Kopf anlehne, dann kommt er ja gar nicht bis zu meinem Herzen. Ja? Aber jetzt zurück. Milonghero-Stil. Also wir stehen mit dem Oberkörper aneinander und was der Milonghero-Stil auch hat, ist, dass wir den Arm der offenen Tanzhaltung, also der offenen Seite der Tanzhaltung, also der linke Arm für den Führenden, der rechte Arm für die Folgende, dass wir den näher an unserem Körper dran haben, näher bei uns. Ja, hat angeblich, sind wir so bei so einem Mythos, den Hintergrund, dass man diesen Stil also tanzen kann, wenn die Milonga besonders voll ist. Ja, so. Was jetzt aber das Problem ist an dieser Haltung, das funktioniert wunderbar, solange ich keinen Pivot führe. In dem Moment, wo ich einen Vorwärts-Pivot auf meine linke Seite als Führender führe, geht das nicht mehr. Weil ich dann den Arm von meiner Folgenden total verdrehe, verbiege oder sie sich aus der Achse schmeißt. Es funktioniert einfach nicht. Anatomisch nicht möglich, ja. Es liegt an der Quantenphysik.
Ja, ganz sicher.
Ja, zwei Fermionen können nicht zeitgleich am gleichen Ort sein. Also es funktioniert anatomisch nicht. Das heißt, wenn ich im Milonghero-Stil tanzen möchte, darf ich gewisse Dinge nicht tun, weil sie nicht funktionieren, wenn ich diesen Stil beibehalten will. Was ich aber machen kann, ist, sag, okay, meine Ausgangsbasis ist der Milonghero-Stil, aber in dem Moment, wo ich andere Sachen führen möchte, wo einfach mein Gegenüber mehr Platz braucht, kann ich ja die Umarmung ein bisschen öffnen. Und vielleicht mache ich das gar nicht aktiv, sondern nur als Reaktion darauf, wie viel Platz sie braucht. Ja, ich lasse sie entscheiden, wie weit sie von mir weggehen möchte in dem Moment. Das kommt ja total darauf an, wie flexibel ist sie, wie gute Technik hat sie, wie viel Schwung hat sie, wie gerne steht sie bei mir. Ja, also ganz viele Faktoren habe ich da. Und der Salonstil im Gegenteil macht sich groß. Er ist von Anfang an präsent. Ja, also spielt ganz viel mit diesem Mann-Frau-Schema. Also der Mann, das ist ein biologisches Schema, ist attraktiv, wenn er breite Schultern und schmale Hüften hat. Das identifizieren wir schemenhaft als männlich. Und die Frau, wenn sie schmale Schultern und breite Hüften hat. Deswegen ist ja auch das Klo-Symbol für den Mann ein Dreieck mit der Spitze nach unten und für die Frau ein Dreieck mit der Spitze nach oben. Ja, so. Das heißt also, wenn ich mit diesem Bild spielen möchte, mache ich mich oben groß als Führender. Weil ich das dann verstärke, diesen Effekt. Wenn ich meinen linken Arm rausbringe, den Ellbogen über 90 Grad
Abwinken,
strecke, möchte ich
ja.
jetzt was gar nicht sagen, ja. Aber mehr rund mache, meinen Arm rund mache, mehr Platz nehme, dann wirkt das Ganze viel eleganter. Und dann habe ich auch einfach ein
Und
anderes
auch einladender
Bewegungsbild.
wahrscheinlich für die Partnerin.
Ja, also ich persönlich bin ein totaler Fan davon, ja, weil ich dann einfach mehr Platz habe. Und dann muss ich nicht hier so
Gequetscht,
eingepfercht,
ja.
gequetscht in meinen Arm und so, oh nee, ey. Sondern dann, da, ne, also da kann ich mich entfalten, da fühle ich mich auch sofort viel freier, viel kreativer in so einer Umarmung. Und wenn ich das meinen Schülern zeige, ganz viele sagen, was, so weit draußen? So, ja. So weit draußen. Natürlich, wenn der Platz das auf der Milonga nicht hergibt, kann ich es nicht machen. Ja, weil das dann asozial, wenn ich mir so viel Platz für mich beanspruche. Aber jetzt mal ganz ehrlich, da wo wir tanzen gehen, in München, in Wien, ja, in Berlin, da sind die Milongas nicht so voll, dass ich nicht 20 Zentimeter mehr für meinen Arm haben könnte. Ja, also das geht schon. In Buenos Aires ist das vielleicht anders. Aber auch da, wenn der Platz zulässt, why not? Also das ist der Salonstil. So, und dann hattest du gefragt, womit ich angefangen habe, mit der Kampfhaltung. Und ich habe nicht mit der Kampfhaltung angefangen, sondern meine Hände auf seiner Brust. So habe ich angefangen. Und er hatte mich damals, Horia hieß mein erster Tanzpartner,
Liebe
kann mich
Grüße
dran
an dieser
erinnern,
Stelle.
ja, er hatte mich wirklich mit dem Oberkörper führen müssen. Und wir haben aber von Stunde 1 an dann in der geschlossenen Umarmung tanzen müssen. Und ich sag bewusst müssen, weil ich es extrem anspruchsvoll fand. Und ich finde das auch heute noch richtig, richtig schwierig. Und meinen Anfängern bringe ich das selten in der ersten Stunde bei. Also wenn ich das Gefühl habe, die stehen wirklich gut beieinander und die können gut miteinander und die haben null Probleme, diese Nähe beim anderen zu finden, ja, was ja auch tatsächlich auch öfter mal bei Ehepartnern trotzdem der Fall ist. Die haben manchmal ein Problem damit, so nah am anderen dran zu stehen. Total.
Gut, wenn die diskutiert haben vor dem Kurs über irgendetwas, Socken liegen gelassen oder warum hast du die andere Frau so lange angeschaut, kann ich mir das vorstellen.
Ja, also ich finde es sehr anspruchsvoll und vor allem, was auch passiert ist, man kann sehr viel falsch machen im Sinne von schädlich für den Körper. Also gerade mit hohen Schuhen kann man halt schnell im Hohlkreuz landen. Und es ist halt einfach unglaublich schlecht für die Wirbelsäule. Also Bandscheibenvorfall vorprogrammiert. Und das ist auch so ein Punkt, worauf ich wirklich achte in meinem Unterricht, dass es, ich meine, Tango ist kein Gesundheitssport, ja. Aber wir können trotzdem versuchen, es irgendwie einigermaßen gesund zu gestalten und die Dinge, die problematisch sind, für unseren Bewegungsapparat einfach auszuschalten.
Da muss ich jetzt kurz abweichen zu etwas, was, glaube ich, im Buch gar nicht vorkommt, aber in deinem Leben als Tango-Unterrichtende kommt es ja wohl vor, nämlich diese sogenannten körperschonenden Techniken. Und da habe ich gelesen, das Stichwort Anti-Hallux-Technik.
Mhm.
Und ich kann mir jetzt nichts darunter vorstellen. Kannst du kurz beschreiben, was du damit meinst?
Ja, also der Hallux valgus ist ja so ein ganz bekanntes Fußproblem im Tango, würde ich sagen. Vor allem mit hohen Schuhen natürlich. Ja, aber es haben auch Leute, mit denen nur flache Schuhe tragen. Also wenn der Hammerzeh, sagt man auch, ja, wenn der große Zeh quasi so nach innen sich dreht und das Großzehengrundgelenk so nach außen kommt. Genau. Was wir jetzt machen können im Tango, ist, dass wir auf eine Art und Weise unsere Schritte setzen, dass ich also diesen Hallux valgus nicht auch noch fördere. Was jetzt zum Beispiel bei Follower ganz oft passiert, wenn sie den Rückwärtsschritt machen, dass sie den Fuß über die Außenseite vom großen Zeh den Fuß führen und quasi den freien Fuß auf die Außenseite vom großen Zeh setzen und dann dort den Fuß belasten. Also den großen Zeh noch zusätzlich nach innen drücken.
Mhm.
Ja, und das ist natürlich tödlich. Also dass die einem danach die Zehen wehtun, ist glaube ich total klar. Was wir jetzt machen können, wenn wir rückwärts gehen, dass wir unseren Fuß nicht, wir können ja die Länge zwar suchen, aber wir müssen schauen, dass wir unseren großen Zeh von vorne belasten und nicht von der Seite. Ja, das ist ein bisschen eine Gratwanderung, weil man muss aufpassen, dass man dann nicht so einen Bananenfuß kriegt und irgendwie so komisch eingedreht dann auf den Fuß steigt. Wobei ich sage lieber Bananenfuß als Fußschmerzen. Aber okay. Weil ganz oft wird es halt eben anders unterrichtet oder man sieht es halt auch ganz oft in Videos von Profitänzerinnen, dass sie den Fuß halt so nach hinten wegstrecken und dann seitlich belasten. Ja, und ich denke immer so, die meisten aber sind halt keine Profitänzer und haben keine trainierte Fußmuskulatur, machen vielleicht auch kein Stretching vermutlich, Mobilisierung, gehen nicht zum Osteopathen, ja, sondern sind halt Hobbytänzer und haben da gar nicht so den Fokus da drauf. Und dann muss ich schauen, dass ich mich so bewege, dass ich halt nicht das auch noch verstärke. Oder zum Beispiel im Seitschritt, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Im Seitschritt versuche ich auch, meinen Fußballen möglichst, also die Belastung nicht über den großen Zeh zu setzen, sondern über den Fußballen meinen Fuß zu belasten. Ja, was ich zum Beispiel machen kann, ist, dass ich einfach meine Zehen anziehe. Ich meine Zehen anziehe und dann mit dem Fußballen den Boden suche, dann habe ich dieses Problem nicht, dass ich eventuell auf den großen Zeh komme beim Seitschritt. Also das sind so ein paar Sachen. Ich habe da auch ein ganzes Workshop-Programm dazu mit Fußgymnastik und allem Möglichen. Ich habe 1 Million Gadgets ausprobiert, was man alles machen kann und sich tapen und genau.
Aber gleichzeitig sagst du aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim Tanzen, dass die große Zehe den Boden suchen soll. Mhm. Gilt das jetzt für die Leader mehr als für die Follower?
Nee, das gilt für beide. Ja, das ist aber was im Sprunggelenk stattfindet. Was passiert, wenn mein kleiner Zeh zum Boden kommt, egal in welcher Position, mit einer Ausnahme, ist, dass ich einen Bananenfuß bekomme. Das ist jetzt super schwierig
also
zu
so ein
beschreiben.
O-Cowboy-Körperhaltung.
Nee, so einen.
Ach, dies, ja. Also ganz unten nach innen
Genau.
gewinkelt.
Also ein Bananenfuß halt, ja. Das, der einzige Moment, wo das nicht passiert ist, wenn ich einen Schritt nach vorne mache. Wenn ich einen Schritt nach vorne mache und den kleinen Zeh zum Boden bringe, kann ich trotzdem eine schöne Fußlinie bekommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel rückwärts laufe, also ich meine, da sieht man es am besten, wenn ich rückwärts gehe und versuche zuerst den ersten Bodenkontakt mit dem kleinen Zeh zu machen, dann habe ich eine totale Banane in meinem Fuß. Ja, sieht fürchterlich aus. Und wenn ich aber versuche, den ersten Kontakt mit meinem großen Zeh zu machen, dann kriege ich eine schöne Fußstreckung. Und das gilt nicht nur für den Fuß, der den Schritt macht, sondern auch der Fuß, der frei wird. Das ist zum Beispiel was total Interessantes als Führender, wenn ich viel vorwärts laufe, dass der Fuß, der frei wird, den versuche ich über den großen Zeh nach vorne abzurollen. Und nicht einfach so schäpps irgendwie, oh, habe ich vergessen, ja? Weil dann kriegt man auch so eine komische Banane.
Also, dass dass ich mir die Kraft vom Boden hole,
Ja.
mich abstoßen lasse, aber bis zur Zehe nach vor und nicht nur ballen und dann höre ich auf, sondern auch noch die Zehe soll auch noch was
Genau,
mittun,
abrollen, ne?
abrollen,
Ein
genau,
natürlicher
ja.
Mechanismus, den wir ja in unserem normalen Leben auch machen. Genau.
Wobei, ja, muss nicht unbedingt normal leben. Ich bin, glaube ich, als Kind immer falsch gelaufen, habe immer ganz gerade aufgesetzt und wie ich dann zum ersten Mal verstanden habe, man kann abrollen, hat das die ersten Wochen furchtbar wehgetan
Ja, natürlich, okay,
beim
ja.
Schienbein. Das ist eine andere Sache. Tango Nuevo, wie stehst du dazu? Ist das für dich ein Spaß, ein großer oder ist es eher anstrengend oder kommt es auf den Tänzer an, mit dem du da unterwegs bist?
Ja, kommt auf den Tänzer drauf an. Es kommt, glaube ich,
Geh
auch,
immer, ja, natürlich,
ja,
das ist keine
total, es
Frage.
kommt auch total drauf an, dass mein Gegenüber mein Körpergewicht richtig einschätzt. Das ist eine ganz spannende Sache, finde ich. Gerade wenn es dann irgendwie so Colgadas oder Volcadas sind, ja, habe ich oft das Gefühl, dass mein Gegenüber das nicht einschätzt, wie schwer ich tatsächlich bin. Also ich bin schwer. Ich meine, ich bestehe aus Muskeln, ja. Und gerade meine Hüfte ist sehr schwer, weil sie Gott sei Dank sehr voluminös ist. Und oft habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht. Erstens mal ist es für mich auch so eine Vertrauenssache, ne, weil ich so das Gefühl habe, so, na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt von der Achse her noch klappt. Dann breche ich das auch ab, weil ich keinen Bock habe irgendwie, dass das dann rumgeeiert wird oder dass ich irgendjemandem wehtue, dass ich hinfalle, dass er hinfällt, wie auch immer. Aber prinzipiell mag ich Tango Nuevo sehr gerne auch. Was mir nicht so gut gefällt daran, ist tatsächlich, dass ganz viele Leute denken, ah, Tango Nuevo brauche ich ja keine Technik. Ich glaube, das ist auch hat
Ist
auch
es so?
irgendjemand schon mal erwähnt in einem deiner Folgen. Weil ich finde, es ist genau das Gegenteil. Tango Nuevo braucht viel mehr Technik als traditioneller Tango.
Weil du ja viel weitere offene Bewegungen machst und dich mehr exponierst eigentlich
Ja,
und
ich
du
muss
kannst
viel
dich
besser
schummeln.
stehen,
Du kannst dich schummeln.
ich muss das viel besser koordinieren können, ich muss es viel besser abschätzen können, das Gegengewicht, ja, wie weit kann ich wohin laufen und so weiter. Muss viel besser koordiniert sein eigentlich und das ist es oft leider nicht und dadurch wird es halt schnell so ein bisschen so, oh, ich will es eigentlich nicht sehen, aber ich gucke trotzdem hin.
Ein Unfall, also ein Wort. Aber wo frühere Episode, die Nicole Nau, die zumindest in äußerlichen Punkten vergleichbar ist mit dir. Sie ist eine Deutsche, sie ist
Ja, genau.
verheiratet mit einem
Ja.
argentinischen Profi-Tango-Tänzer und sie ist macht auch alles, so wie du. Und die hat gesagt, also sie und ihr Gatte, der Luis Pereira, lehnen Tango-Weltmeisterschaften eigentlich ab.
Ja.
Kurz zusammengefasst, weil das so ein Pressen des Tangos in ein bestimmtes Schema ist, das der Tango eigentlich nicht verdient hat oder dem man sich nicht unterordnen sollte. Wie stellt sich das für dich da? Also ich will jetzt nicht ausspielen genannt, sondern nur abfragen, also fragen, siehst du es auch so scharf oder gibt es Punkte an den Weltmeisterschaften, die du sehr wohl interessant findest und sagst, ja, wenn es das nicht gäbe, dann wäre es eigentlich ein Verlust.
Also, ich bin kein so ein großer Fan, Dinge kategorisch auszuschließen, außer die Rückwärtssaccada. Also zu sagen, so, ah, die Weltmeisterschaft, die sollten wir nicht haben, so weit würde ich nicht gehen. Ich finde aber ähnlich, dass es, also es gibt eine Entwicklung in der Weltmeisterschaft, also was ja die Kategorie Pista ist, oder Salon, hat für mich nichts mehr damit zu tun, wie wir auf der Milonga tanzen. Also viele Leute nehmen sich daran ein Beispiel, wie die Champions in Tango de Pista tanzen und bauen das selber auch in ihre Pista ein, also auf die Milonga. Aber das ist es nicht. Ja, weil teilweise machen die da Figuren und klatschen da Schritte hin, wo ich mir denke, boah, wenn du das auf eine Milonga machst, ja, es geht einfach nicht. So asozial. Das gehört einfach nicht auf die Pista. Das ist total cool anzuschauen, ja. Wenn die eine Show tanzen, mega. Aber es ist für mich nicht der Social Dance.
Also du meinst, es ist zu nahe am anderen Ding, nämlich dem Tango-Szenario, also wirklich dem Bühnentanz, wo choreografiert wird, nur dass die auch sehr komplexe Schritte machen, das ist halt vielleicht, weiß ich jetzt nicht choreografiert, sondern improvisiert, aber so wie die zusammen üben, muss man ja fast schon sagen, ist es ja fast schon teilweise eine Choreografie
also,
auch nicht.
Genau, also wenn man sich so gut kennt, wenn man so viel miteinander geübt hat, dann hat man natürlich auch seine Schrittfolgen, ja, also das ist klar, nee, aber es vor allem halt auch diese großen ausladenden Bewegungen, ne? Oder da machen sie einen Hiro mit 5 Ganchos und weiß ich nicht, wie vielen Sakadas. Und ich denke mir immer so, das kannst du auf der Milonga überhaupt nicht bringen. Den Platz hast du doch gar nicht. Oder du könntest dir den Platz vielleicht nehmen, aber das gehört sich einfach nicht, weil du damit alle störst. Ja, also das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir denke, nee, irgendwie.
Also wie müssten dann eigentlich Tango Salon-Weltmeisterschaften eigentlich aussehen? Was gäbe es eine Möglichkeit, um sozusagen das abzufordern im hohen Niveau, das dann tatsächlich im Milongas umsetzbar wäre? Oder geht das dann gar nicht?
Doch, ich glaube, das ginge schon, wenn man einfach den Platz reduziert. Also die Fläche, auf der die ja tanzen in der Weltmeisterschaft, würde ich jetzt mal schätzen, sind ungefähr so 12 mal 12 Meter oder sowas. Ja, ist ja riesig für 10 Paare. Das ist ja utopisch. Und wenn man jetzt die Fläche, sage ich mal, so macht, dass jedes Paar wirklich nur so 2 Quadratmeter zur Verfügung hat und dann kommt das nächste Paar, da könnte man viel realistischere Szene darstellen. Aber ist halt auch die Frage, ist es das? Ne? Also ist die Kategorie der Weltmeisterschaft Tango de Pista, soll das zeigen, wie man auf der Milonga tanzt? Weil das ist es nämlich für mich nicht. Also schwierig, ne? Andererseits der große Vorteil natürlich an der Weltmeisterschaft ist, dass wenn man zu der Zeit in Buenos Aires ist, man hat so eine unfassbar große Auswahl an tollen Lehrern dort und man kann so unglaublich viel lernen in der Zeit. Also wenn es das nicht gäbe und natürlich auch dieses Sprungbrett für die Lehrer, also gerade für die Argentinier, ist das natürlich eine super tolle Chance, bekannt zu werden, ja, ihre Kunst zu zeigen, und in Europa oder in Nordamerika oder in Asien bekannt zu werden und ihren Lebensunterhalt dadurch zu bestreiten mit etwas, was sie gerne tun, nämlich sich zeigen, sich darstellen, ja. Das ist natürlich eine unglaubliche Chance. Ohne die Weltmeisterschaft hätten viele das gar nicht.
Also einfach auch natürlich Marketing generell für.
Ja, und das wäre jetzt gar nicht schlecht, ja. Also ich meine, diese ganzen bekannten Paare, die wir auf den Festivals sehen, ganz viele davon sind ja irgendwann mal Erster, Zweiter in der Weltmeisterschaft geworden. Und das hätten wir ja alles gar nicht, wenn es diese Weltmeisterschaft nicht gäbe. Also dann müsste man sich die tollen Paare auf eine andere Art und Weise aussuchen, was, glaube ich, relativ schwierig werden kann.
Wobei auf der anderen Seite nur danach vorzugehen, jemand wurde Weltmeister und kann deswegen auch sehr gut unterrichten, vermitteln,
Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Aber ich denke, das sehen wir dann ganz schnell. Also Weltmeister, die zusätzlich auch noch tolle Lehrer sind, das innerhalb eines Jahres ist, kristallisiert sich das, denke ich, raus und werden weiter gebucht dann natürlich. Und Weltmeister, wo einfach der Unterricht floppt, die werden natürlich auch nicht mehr eingeladen von den Veranstaltern. Oder natürlich ist auch super wichtig, wenn ich im Ausland arbeite, dass ich auch Englisch spreche. Das tun ja viele auch nicht. Das ist natürlich auch ein totales Ausschlusskriterium leider. Ja, aber klar, das ist einfach total bescheuert, wenn ich auf einem Festival, auf einem internationalen unterrichte und halt nur Spanisch spreche, weil die Weltsprache ist halt leider nur mal Englisch und nicht Spanisch, was ich sehr schade finde. Aber ja, das sind natürlich Faktoren, die gehören dazu.
Bleiben wir kurz beim Thema Unterricht. Was mich nämlich wirklich interessiert ist, was machen eigentlich Leute wie ihr, also du und Roberto Herrera? Nehmt ihr auch mal ab und zu, wahrscheinlich Gruppenunterricht nicht, aber Privatunterricht? Können das dann nur Leute sein wie Pablo Verón, Gustavo Noveda und sonst niemand anderer, der da in Frage kommt? Oder wie bildet ihr euch selbst fort oder macht ihr das nur aufgrund eigenen Tuns hier daheim?
Also ich fahre tatsächlich sehr viel auch auf Festivals oder irgendwo hin, wo ich weiß, das sind Lehrer, die interessieren mich. Ich nehme sehr viel Unterricht. Also auch bei anderen Lehrern, aber natürlich, ich meine, das ist ein totaler Luxus. Ich, immer wenn ich eine Frage habe oder irgendwas ausprobieren will, dann kann ich meinen Mann fragen. Ja, das ist ja mega. Wie gesagt, ich nehme sehr, sehr viel Unterricht. Bei bekannten Lehrern, sag ich mal, die hier so auf Festivals rumhängen, aber auch gerade in Buenos Aires bei Leuten, wo ich weiß, boah, die haben eine krasse Karriere hingelegt, sind halt vielleicht jetzt in Europa nicht so bekannt, ja, aber ich weiß von denen, dass die halt irgendwie ein krasses Wissen haben. Ob ich das jetzt alles dann für mich annehme, was die mir erzählen, das ist eine andere Frage. Und was Roberto sehr viel macht, der recherchiert sehr viel. Also sie schaut sich sehr viele Videos an, gerade so in YouTube.
Also von Auftritten nehme ich an.
Ja, von Auftritten, also von anderen Leuten auch, ja. Und auch sehr viel alte Auftritte. Also jetzt gerade gestern zum Beispiel hat er sehr viele Kanchenge-Videos gesehen und studiert da halt so ein bisschen die Bewegungsabläufe und kreiert neue Sachen. Und dann schauen wir uns das oft auch zusammen an und dann kriegt er auch ein ehrliches Feedback von mir, ob es funktioniert, ob es sich gut anfühlt, ob es verständlich ist, ja, und so weiter. Und wir sind auch sehr viel im Dialog. Also gerade auch, was unseren Unterricht angeht. So, wie kann ich das jemandem beibringen? Ja, also von der didaktischen Perspektive. Wie kann ich es beibringen? Wie kann es jemand besser verstehen? Oder wenn jemand ständig so macht, das oder das, woran liegt das? Ja, also da sind wir auch viel im Austausch und wir bilden uns ständig fort. Und ich finde auch, wenn ein Lehrer sagt, ich muss mich nicht mehr fortbilden, dann hat er, glaube ich, irgendwas falsch verstanden. Also, gerade als Lehrer, finde ich, muss man das machen.
Also zumindest in Form von Coaching kann man es dann mal eher bezeichnen.
Ja, auch einfach, ich meine, der Tango verändert sich ja ständig. Ne? Ich kann nicht 30 Jahre lang dasselbe unterrichten. Dann ist ja das, was ich unterrichte, total veraltet. Also wie jeder andere Lehrer ja auch, egal ob das Grundschule ist oder Hochschule, ich muss mich ja ständig fortbilden. Ein Lehrer vermittelt ja aktuelles Wissen und nicht Wissen von vor 30 Jahren. Das ist ja ein Unfug, würde ich jetzt mal sagen.
Eine andere Frage im Zusammenhang mit dem Unterricht ist, mich fragen oft Leute, die mich kennen und die wissen, dass ich Tango tanze, sag mal, mich interessiert das auch, ich habe das noch nie gemacht und wen empfiehlst du in Wien? Wo sollte ich hingehen zum Unterricht nehmen? Und dann nenne ich halt ein paar Namen und dann nenne ich ein paar Namen nicht, aber ich nenne ein paar Namen und dann ist aber immer die Frage, ich weiß ja, wie schwierig es am Anfang ist, wie lange sollte man tatsächlich bei einem, wenn man jetzt jemanden gefunden hat, wo die Chemie stimmt, das sage ich auch, also besucht halt Schnupperstunden und schaue es an und wenn ihr entschieden habt, bleibt da mal eine Zeit lang dabei, auch wenn es schwierig und unangenehm ist. Was ist deine Meinung dazu? Wie sollte man als Anfänger überhaupt ein optimales Lehrerpaar finden und wie lange sollte man dabei bleiben? Und dürfte man dann nie wieder wechseln oder wann ist ein Wechsel eigentlich sinnvoll? Wann zeichnet sich ein Wechsel ab? Jetzt für den der Unterricht nimmt natürlich.
Mhm. Ja. Also wann der perfekte Zeitpunkt ist, ich denke, das ist total schwierig zu sagen. Das kommt ja auch super drauf an, wie viel Unterricht nimmt der, ja, wie talentiert ist der, versteht das sofort oder braucht er ein bisschen länger, muss er ein bisschen mehr üben und übt er überhaupt auch selber, geht er schon auf die Milonga oder nicht? Und dann, also dieser Chemiefaktor ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt beim Tango, dass man sich einfach wohlfühlt mit seinem Lehrer. Oft habe ich so das Gefühl, tatsächlich gerade bei Frauen, dass denen ein früherer Lehrerwechsel gut getan hätte. Also die kommen ganz oft mit Dingen, die männliche Lehrer zu ihnen sagen, wo ich mir so denke, woher will der das wissen? Der ist doch gar keine Frau. Woher will der das nachvollziehen? Ja, also ich meine, es gibt Sachen, also das ist immer schon ein totaler Trigger für mich. Das ist mir schon öfters passiert, dass mir Schülerinnen zu mir gekommen sind und gesagt haben so, ja, der eine Lehrer, XY, ich will keine Namen nennen, sagt, ich darf keine Strumpfhosen beim Tango anziehen. Das macht man nicht. Und ich denke mir so, der Tanz der schwarzen Netzstrumpfhose und ich darf keine Strumpfhose anziehen? Ich meine, warum nicht? Also okay, eine Nylonstrumpfhose, klar, damit rutsche ich in meinem hohen Schuh. So, wenn ich einen flachen Schuh trage, ist dieses Problem schon mal beendet. Dann gibt's ja Strumpfhosen, die haben keinen Fuß zum Beispiel, ja, die hören am Sprunggelenk auf. Oder eine Netzstrumpfhose, da habe ich das Problem auch nicht. Also ich frage mich, wie jemand da drauf kommt, als Mann, der ja meistens keine Strumpfhose trägt und auch keine Röcke, einer Frau zu sagen, du darfst keine Strumpfhose tragen. Also der kann das doch gar nicht passiert. Nachvollziehen, wie nackt wir uns teilweise unter einem Rock fühlen, ohne Strumpfhose. Ja, oder vielleicht kommt jemand nicht mit seinen Beinen klar.
Na gut, da habe ich jetzt eine Vermutung, warum der das gesagt hat, aber keine Ahnung.
Will ich jetzt nicht unterstellen, ja. Denn da denke ich mir so, da brennen sich dann so Konzepte ein. Ja, das oder das macht man nicht. Why not? Also du kannst alles machen im Tango, solange einer das führt, der andere es versteht, uns niemand wehtut. Bist du doch frei. Und du kannst anziehen, was du willst, ja. Und wenn es jemandem nicht passt, dann soll er halt nicht hinschauen.
Das ist eh klar. Also wenn es so Momente gibt, wo man ein bisschen vor den Kopf gestoßen wird, ist ein Wechsel vielleicht durchaus
ja,
sinnvoll.
Ja, also auf jeden Fall.
Aber unabhängig davon jetzt, auch wenn alles super gut abläuft,
ja.
Wie lange sollte man denn minimal wirklich als Anfänger bei einem bestimmten Unterricht dabei sein, um davon zu profitieren? Und erst ab dann kann man sich einen Wechsel überlegen, aber bis dahin sollte man sich auf jeden Fall unter Anführungszeichen durchquälen.
Also viele Tango-Schulen, gerade so in Gruppenkursen, bieten ja so ein Kurssystem an wie Anfänger 1, 2, 3 oder so. Also ich würde mal einfach sagen, einen Kursblock sollte man schon durchziehen.
Sehr kurz eigentlich, weil ja, das dauert ja nur, vielleicht, keine Ahnung, 10 Abende oder so.
Ja, oder vielleicht auch nur 6. Ich glaube, mein Anfängerkurs war damals 6 Stunden. Wenn ich dann das Gefühl habe, bei der Tango-Schule komme ich irgendwie nicht weiter oder so. Das ist total individuell, ja. Da muss man ja auch für sich selber entscheiden, habe ich da jetzt was gelernt oder bin ich damit irgendwie einverstanden, was die da sagen oder finde ich es irgendwie seltsam, verstehe ich sie nicht, ja. Ich mag die zwar, dann stimmt zwar vielleicht die Chemie, aber ich verstehe nicht, was die von mir wollen. Oder vielleicht finde ich ja auch die anderen Leute im Kurs irgendwie unangenehm oder so. Oder mir wird immer dieser eine Typ zugeteilt, der unter der Achsel riecht. So viele Faktoren. Was ich tatsächlich total empfehlen kann, ist, wenn man mehrere Sachen parallel macht. Also das finde ich, das kann zwar auch sehr verwirrend sein, aber wenn man mit der Idee reingeht, zu sagen, okay, jeder Lehrer unterrichtet halt ein bisschen was anderes und hat ein bisschen andere Konzepte.
Oder andere Bilder,
andere
die er
Bilder
zeigt.
Oder für jeden bringt was anderes mehr. Ja, also es ist zum Beispiel, ich habe Schüler, die sind bei einer anderen Lehrerin, die ist eine totale Gegnerin von Cadencia. Also diese zusätzliche Oberkörperbewegung, ja, dieses wenn ich einen Seitschritt mache, kann ich mal mit der Schulter nach oben gehen oder ich kann mit der Schulter nach unten gehen oder wenn ich vorwärts gehe, kann ich auch dissoziiert laufen. Ja, also das liebe ich, weil ich das total schön finde. Fühlt sich total schön an. Und ich weiß aber von einer anderen sehr guten Lehrerin tatsächlich, dass sie das überhaupt nicht unterstreicht. Also dass sie sagt so, nee, das macht man nicht, das verwirrt einen. Aber es ist ja auch einfach nur ihr persönlicher Geschmack. Ich kann dann nur sagen, okay, probier es aus. Probier bei mir das mit Kadenzia aus und probier bei ihr ohne Kadenzia aus. Und dann überleg dir, was gefällt dir besser? Oder man kann ja auch zum Beispiel sagen, na, heute Abend gefällt's mir nicht. Oder mit diesem einen Lied gefällt's mir nicht. Ich muss das ja nicht kategorisch ausschließen. Ne? Also ich kann ja beides nehmen und sagen, was ist dafür jetzt für mich interessant? Und deswegen finde ich das so spannend, so parallel zu verschiedenen Menschen zu gehen, um verschiedene Perspektiven miteinander direkt abgleichen zu können. Was ich zum Beispiel auch eine sehr gute Strategie finde, ist, in den Gruppenkurs zu gehen und parallel bei jemand anderem Privatunterricht zu nehmen. Ja, also im Gruppenkurs, klar, lerne ich halt wieder irgendeine Sequenz und so weiter, ja. Ich habe diese Gruppendynamik, ich lerne die anderen Leute kennen und so weiter und kann dann im Privatunterricht Dinge vertiefen. Ich kann vielleicht auch, ich meine, das darf man nicht bei jedem Lehrer, bei mir darf man das, einen Schritt mitbringen und den nochmal durchgehen. Ich meine, dann, ich sag auch oft, okay, mir ist nicht ganz klar, was ist das Motiv, worauf wollte der hinaus, ja, in dem Unterricht. Aber trotzdem kann man ja diesen Schritt nehmen und dann schauen, wie passt es individuell. Also da entstehen ja manchmal total fantastische Sachen. Das kann ich total empfehlen. Gruppenunterricht und parallel Privatunterricht.
Die Vera Tumanova hat ja in ihrem Interview gesagt, dass sie Anfänger ablehnt für Privatstunden. Mhm. Nicht, was jetzt, ich meine, sie verdient das gleiche Geld, aber genau aus dem Punkt, sie sagt, der verbrennt Geld oder die Person, die kann da gar nicht das alles mitnehmen als Anfänger, wirklich als Anfänger. Jetzt, was sie hergeben, sie verlangt trotzdem das gleiche Geld dafür. Und sie meint, das Geld, das sie sonst kriegen würde für die Privatstunde, wäre besser untergebracht in 10 oder 10 nicht, aber 4 oder 5 Gruppenstunden. Und dann erst irgendwann mal später zu ihr zu kommen und diesen Feinheiten zu arbeiten. Das soll jetzt nicht dagegen stehen zu dem, was du gesagt hast, aber vielleicht nicht gleich von Anfang an mit Privatstunden zu arbeiten.
Das sehe ich ganz anders. Also ich sag immer, wenn ich das gewusst hätte von Anfang an, wie effizient Privatunterricht ist, hätte ich damals als Studentin mein Geld in Privatunterricht investiert. Ich habe es nicht gemacht, weil es mir zu teuer war, aber weil mir nicht klar war, wie viel mehr ich im Privatunterricht lernen kann. Weil der große Vorteil ist ja, wenn du 1:1 hast, du kannst dir ja quasi keine falschen Sachen angewöhnen, wenn du einen guten Lehrer hast, der das nicht durchgehen lässt. Ja, ja. Okay, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Spleen hast und immer den Arm hängen lässt oder sowas, ja, es fällt dir nicht auf und es fällt deinem Partner vielleicht auch nicht auf oder er will es vielleicht nicht korrigieren, das kannst du im Gruppenunterricht gar nicht ausbügeln, dieses Problem. Dafür brauchst du ja jemanden, der dich 30 Mal in einem Tanz erinnert, denk an deinen Arm. Ja, und das geht nur im Privatunterricht. Jetzt natürlich, für Führende hast du das Problem, dass du am Anfang halt kein Repertoire hast. Ja, da macht vielleicht Sinn, von Anfang an zu sagen, okay, mach beides, dann kannst du im Gruppenunterricht dein Repertoire aufbauen und hier kommst du her und wir machen eine ordentliche Technik. Aber ich denke, alles, was du von Anfang an, wenn du ein ordentliches Fundament baust, na, dann kannst du danach einen riesen Wolkenkratzer draufzimmern. Und das geht viel schneller, ist viel effizienter, ja. Es macht viel mehr Spaß und man versteht viel mehr und es klappt alles viel schneller. Und es bricht auch nicht in sich zusammen. Und wenn aber dein Fundament schon nur so wackelig ist, ne, nur auf so 2 Holzstäbchen steht, dann fällt es halt irgendwann zusammen und es geht nicht mehr. Und dann ist man frustriert und dann schmeißt man vielleicht hin. Also ich, Privatunterricht von der ersten Minute an, das unterschreibe ich aber 100%.
Ab wo Perspektivenwechsel? Du kommst ja herum in der Welt, also du hast ja schon an vielen Orten und auch Kontinenten unterrichtet und getanzt und so weiter. Wie erlebst du eigentlich gibt es wesentliche Unterschiede eigentlich, beim Social Dance jetzt natürlich, selbstverständlich, bezogen auf verschiedene Länder oder auch Kontinente, die wirklich auffällig sind, wie man dort an den Tango herangeht oder welche Art von Musik man lieber tanzt, wie wir hier in Deutschland, in Österreich tanzen, ist das eigentlich anders als Leute, die in Amerika aufgewachsen, geboren sind und dort Tango tanzen oder eben in Asien, im asiatischen Raum?
Also ich denke, was ich am besten vergleichen kann, ist das, was in Buenos Aires passiert, weil ich da selber auch schon sehr viel getanzt habe. Was mir aufgefallen ist, dass der Mitteleuropäer dazu neigt, sehr strenge Regeln zu basteln. Also zum Beispiel auch dieses der Cabeceo, wenn ich die Tanzfläche betrete. Das sieht man in Buenos Aires fast nicht. Warum nicht? Weil eigentlich niemand so mitten im Lied auf die Pista geht. Es gehört sich einfach nicht. Man geht am Anfang der Tanda oder vielleicht noch am Anfang des zweiten Liedes Und wenn das Lied aber läuft, springt man nicht einfach rein. Also brauche ich auch kein Cabiseo mit irgendjemandem machen, der schon auf der Tanzfläche ist. Weil wenn keiner tanzt, kann ich mich einfach hinstellen. Und wenn gerade das erste Lied zu Ende ist und alle quietschi-quatschi machen, brauche ich auch keinem Cabiseo zu schicken, weil ich auch niemanden in die Spur laufe. Also ich kann mich einfach dazustellen. Ja? Das ist zum Beispiel ein total interessanter Punkt. Oder auch diese Sache mit dem Tango, Tango, Walz, Tango, Tango, Milonga, dieses System, was wir lieben. Also ich mag das persönlich auch total gerne, weil ich dann immer,
Es ist abwechslungsreich.
ja, und ich weiß genau, ah, jetzt kommt dann eine Milonga, da brauche ich den Olaf. Ja, also das weiß ich von vornherein dann schon, die nächste Tanda
Man freust sich jetzt schon drauf.
weiß ich jetzt schon, da kann ich dann mit dem Olaf die
Und
Milonga tanzen.
schaust, wo
Ja.
er steht.
Genau, ja. Und auf ganz vielen Milongas in Buenos Aires wird dieses System überhaupt nicht angewendet. Da wird einfach kreuz und quer mal ein Walz und mal eine Milonga. Was auch total spannend ist. Also es ist auch wieder so ein bisschen so ein Schubladendenken, aber tatsächlich ist es für ganz viele Argentinier voll schwer, ordentlich Walz zu tanzen. Die haben da irgendwie nicht so ein Gespür dafür, wie die Österreicher oder auch die Deutschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das daran liegt, dass wir mit dem Walz aufgewachsen sind. Wir kennen den Dreivierteltakt schon von klein an. Ja, wir hören das auf Volksfesten, wir hören das auf Familienfeiern, auf Hochzeiten. Es wird immer gewalzert
Und um
irgendwie.
Mitternacht der Silvester.
Genau. Aber in Buenos Aires ist halt Walz eher nicht so eine gängige, also der Dreivierteltakt ist eher nicht so eine gängige Musikrichtung, ne?
Stimmt aber dann meine Beobachtung, stimmt nicht, ich war noch nicht in Buenos Aires, aber naja, ich war eben hier, also ich bin
Ja.
in Europa und so, dass im Gegenteil dazu wir wiederum eher Probleme haben mit der Milonga.
Ja, das ist gut möglich. Ich glaube, weil wir uns stressen lassen.
Ja, weil wir glauben, das ist wahnsinnig schnell
Ja.
und
Und ich muss jetzt irgendwelche coolen Figuren machen, die mein Follower nicht versteht.
oder ich mache leider Gottes irgendwelche Figuren, die zum Tango passen, aber nicht zum Milonga passen.
Oder das, ja. Aber auch da, eigentlich
Und
Milonga.
das Schlimme ist, und ich weiß, dass es so ist, und darum habe ich Scheu davor und schaue, wenn die Milonga anfängt zu spielen,
Ah, ich
dann gehe
glaube,
ich
ich
zur
habe
Bar
Durst. Genau.
oder muss aufs Klo gehen.
Ich hab bestimmt eine Nachricht auf meinem Handy. Also da kann ich nur empfehlen, einfach take it easy, ja? Du kannst ja das ganze Lied Lisa tanzen. Du musst ja nicht verdoppeln. Warum? Also, wenn es nicht geht, geht's nicht. Das ist so, dann mach's doch einfach nicht. Mach's doch einfach. Und wie gesagt, jeder Follower ist dir dankbar, wenn du verständlich führst. Es geht keiner her und sagt, boah, mit dem ist es so langweilig, ich habe alles verstanden. Sagt doch keiner. Okay, wenn ich jetzt in den Tango tanze und einfach ein Sandwich nach dem anderen dahin klatsche, dann denkt man sich irgendwann so, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein, was ich noch verzieren könnte, okay? Gut. Aber es ist halt auch eine total auffällige Figur. Aber wir hatten das ja auch vorhin schon das Thema, in der vorherigen Episode haben wir
Ja.
darüber gesprochen. Es ist viel wichtiger, dass das Lied musikalisch schön interpretiert ist, als dass ich komplizierte Figuren dahin klatsche. Und wenn ich in einer Milonga einfach nur Baldosa tanze und ein paar Vorwärtsschritte und vielleicht mal ein Ocho Cortado und dann ein paar Seitschritte und das irgendwie witzig ist und ich Spaß habe ja, Spaß. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste bei Milonga. Dann passt's doch. Läuft. Tu's einfach. Einfach schwimmen.
Zwei Fragen noch zu zwei Städten. Wir sind hier in München. Ich kenne die Wiener Tango-Szene ganz gut, natürlich. Die Münchner Szene so gut wie gar nicht. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und zum zweiten Mal auch zum Besuch von Milongas da. Wie würdest du München eigentlich empfinden als Tango-Stadt jetzt? Ist es ein Miteinander oder gibt es da Stammaufteilungen, könnte mehr
Klickenbildung.
passieren, Klickenbildungen, ja, könnte mehr passieren, ist die Stadt quasi eigentlich größer, als es tatsächlich da Milongas gibt, oder gibt es eher ein Überangebot von Milongas für das, was hier Leute, also an Tango-Tänzern existiert?
Ja, also manchmal mache ich den Scherz, ich sage, es gibt mehr Tango-Lehrer als Tango-Tänzer in München. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt und ein bisschen gemein. Wir haben in München ein sehr großes Angebot und ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Man muss aber wissen, wo man hingeht. Ich bin eher so dieser familiäre Mensch, der nicht so viel auf dieses Prestige und Etepetete legt. Also ich gehe lieber auf eine Milonga, wo das Niveau vielleicht nicht so hoch ist, aber dafür sind die Leute lieb. Ja, also ich sag
Also mehr
bewusst,
eine familiäre Atmosphäre
ja,
herrscht,
lieb,
ja.
ja, nicht nur nett und oberflächlich freundlich, sondern es sind
Wirklich
Menschen, die
herzlich,
ich mag, die
ja.
ich kenne, mit, ja, denen ich auch mal was erzählen kann oder so, ja, wo man auch ein Vertrauen hat, die freundlich miteinander umgehen und niemanden ausschließen. Und dann gibt's halt Locations, wo halt sehr stark diese Cliquenbildung irgendwie im Vordergrund ist. Das ist einfach nicht mein Ding. Also da kommt man in den Raum rein und denkt sich so, boah, hier ist aber eine komische Energie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und da gehe ich einfach auch nicht gerne hin. Also wenn ich jemanden, wenn ich weiß, der oder die, die ist da heute Abend und die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, dann vielleicht ja. Aber ansonsten meide ich solche Locations. Aber vielleicht ist es auch für jemanden interessant, sowas, ja. Also vielleicht, es gibt sicherlich, ich meine, deswegen gibt es ja solche Cliquen. Es gibt bestimmt Leute, die sind gerne in so Cliquen und die suchen sowas und fühlen sich halt gut, wenn sie in so einem Krüppchen irgendwie unterwegs sind und weiß ich nicht, brauchen das irgendwie, ist ja auch okay, können sie ja nehmen. Also ist halt nicht meins. Aber es gibt so. Und wir haben auch wirklich jeden Tag eine Milonga oder eine Praktika, an manchen Tagen auch so viele, dass du gar nicht weißt, wo du hingehen sollst. Ja? Also mehr Milongas als Tänzer, keine Milongas voll. Es bessert sich tatsächlich so ein bisschen. Es war, als ich angefangen habe, war es echt extrem, diese ja fast schon Feindseligkeit unter den Veranstaltern und Lehrern. Also richtig so ein Rumgezicke auch und also so ein Gegeneinander irgendwie. Und das hat sich tatsächlich gebessert. Es gibt jetzt immer mehr Lehrergruppen und Veranstalter, die auch mal was zusammen organisieren. Ich habe auch im Januar habe ich Tangedas Festivalito organisiert und habe 8 andere Lehrerinnen da eingeladen, ein ganzes Wochenende Frauentechnik zu machen und super angekommen und auch die Lehrerinnen unter sich, wir haben uns super verstanden. Ich meine, klar, dann ist mir auch wieder irgendwie zu Ohren gekommen, was ich total schade finde, dass sich irgendjemand aufgeregt hat, dass ich sie halt nicht gefragt habe, ob sie mitmachen möchte. Dann denke ich mir so, naja, ich kann aber halt auch nicht 30 Lehrerinnen
Ja.
einladen, ne? Und dann lade ich halt die ein, zu denen ich persönlichen Kontakt habe, die ich kenne, wo ich sage so, okay, die verkaufen auch ein Produkt, wo ich auch dahinter stehen kann, ja. Aber also insgesamt würde ich sagen, es bessert sich ein bisschen, diese Gruppendynamik, aber es könnte auch noch schöner sein. Es könnte noch sozialer sein, das Ganze. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Weltfrieden, Miss World Geschichte.
Und das zweite ist die Stadt Buenos Aires. Also du hast das Buch geschrieben, 101 Dinge über Tango, die man wissen muss. Du hast ein zweites Buch geschrieben, ist es schon heraus, das Tja.
Tja, Gelassenheit to go, ja, das ist auch
Genau.
schon
Ist auch
erhältlich,
schon
genau.
erhältlich. Tango spielt da auch eine Rolle.
Ja, es sind halt so Anekdoten aus meinem Anekdoten aus meinem Leben und natürlich kommen da auch Tango-Stories vor. Also gerade von meiner letzten Tango-Reise, von die ich veranstaltet habe, sind auch sehr viele Stories drin gelandet. Aber weil meine Mutter da dabei war und die kriegt es ein bisschen ein bisschen ab in dem Buch.
Hat sie
Genau.
schon gelesen?
Sie hat es auch schon gelesen, ja. Ich habe sie
Gab es auch eine
gefragt.
Aussprache?
Nein, ich habe sie gefragt, ob ich das schreiben darf. Sie hat sich
Okay.
köstlich amüsiert.
Und du organisierst eine Reise nach Buenos Aires oder weiß nicht schon, wäre das jetzt das erste Mal ist im November 2026?
Das ist jetzt zum dritten Mal, dass ich es organisiere. Genau, und es ist also nicht nur Buenos Aires, sondern auch Jujuy. Das ist die Provinz, die Spaß macht. Im Norden.
Warum?
Jujuy.
Weil so viel Al
Nein,
na.
sie es lustig anhört.
Okay.
Blöder Schenkelklopfer. Genau, das ist also die Provinz ganz im Norden Argentiniens.
Wo die Wasserfälle?
Nee, das ist in Iguazu.
Okay.
In Jujuy gibt es bunte Berge. Das ist also in den Anden. Und das ist eine Landschaft. Also wenn man noch nie in den Anden war, das kann man gar nicht beschreiben. Also diese Felsformationen und diese Farben von dem Gestein und diese Schatten, die diese Steine werfen, je nachdem, wie das Licht fällt. Das ist so unglaublich schön. Und auch diese ganze Kultur da oben in der, also provinzial, ja, sehr, sehr einfach alles, super gastfreundlich. Ja, also eine atemberaubende Landschaft. Da fahre ich jetzt schon zum vierten Mal hin. Und jedes Mal denke ich mir wieder, oh mein Gott, es ist schön hier. Genau. Und dann eben der zweite Block ist Buenos Aires. Und danach noch die Wasserfälle von Iguazu, die ja als die schönsten Wasserfälle der Welt gelten,
Sie
laut
sind auf
meinem
jeden Fall die
Vater.
größten, meines Wissens.
Ja, die
Also
größten im Sinne von Fläche. Also,
Fläche, ja.
ja, genau. Also, das ist auch so paradiesisch. Also, man fühlt sich wie im Avatar im Film. Man kann dann quasi so durch diesen Park durchgehen und an diesen Kaskaden, über diese Kaskaden drüber. Und es ist so eine schöne Anlage, faszinierend. Genau, und das ist also der dritte Block, weil mir persönlich, ich finde es halt schön, nicht nur den Tango, sondern auch, und deswegen auch das Buch, alles drumherum. Ja, und ich finde, um den Tango in seinen vollen Zügen auszuschöpfen, muss ich auch die Region kennen, die Kultur, wo das ganze Ding entstanden ist. Und dann hat man einen ganz anderen Zugang dafür. Also, und wenn ich sowieso schon so weit fliege, ja, also es ist halt, es sind halt leider doch 11 bis 13 Stunden Flug, dann rentiert sich's ja sowieso, dass ich mir auch noch was vom Land anschaue und nicht nur Buenos Aires.
Aber wie läuft das jetzt in Buenos Aires selbst ab? Ich hätte persönlich immer Bammel davor, so etwas mitzumachen, weil ich das Gefühl habe, ich bin dann in einer Gruppe und dann gibt es ein Gruppenprogramm, ich darf nicht ausbrechen und irgendwann werden mir Heizdecken angeboten, die muss ich dann kaufen, sonst darf ich das Flugzeug nicht verlassen. Aber wie läuft das jetzt tatsächlich in Buenos Aires ab?
Also ich bin da total entspannt, ja, wenn jemand sagt so, nee, heute darauf habe ich jetzt keinen Bock. Okay, dann halt nicht. Dann, ich habe ein Alternativprogramm, also dann sage ich halt, wenn du nicht weißt, was du heute machen willst, guck mal, du könntest dir das, das, das oder das auf Eigenregie anschauen, weil es nicht im Programm ist, ja, mach. Also bin ich total easy. Ich meine, ihr seid ja nicht meine Kindergartenkinder. Ihr seid alles, es sind alle, die mitkommen, sind erwachsene Menschen und jeder ist für sich verantwortlich. Und wenn jemand an einem Tag sagt, da will ich nicht mitfahren oder da habe ich keinen Bock oder ich heute Abend schauen wir uns eine Show an, gehen davor richtig lecker essen, übrigens. Aber nee, ich will heute aber lieber auf eine Milonga gehen. Okay, dann geh auf eine Milonga. Ja, ich hol dir auch gerne Uber und sag Bescheid, alles cool. Also total easy. Und was ich auch ganz bewusst gemacht habe bei der Reise ist, es ist eine All-Inclusive-Reise. Das Einzige, was nicht mit beinhaltet ist, ist der Flug aus Europa nach Buenos Aires. Und ansonsten ist alles drin. Komplett die Verpflegung, alle Übernachtungen, Inlandsflüge, alle Eintrittsgelder, alles. Also man hat keine extra Kosten, außer man will sich jetzt irgendwie groß noch Shopping-Schuhe kaufen oder so. Okay, das nicht. Aber ansonsten ist alles mit drin, genau aus diesem Grund, weil ich halt nicht möchte, dass jemand das Gefühl hat, er muss noch eine Heizdecke kaufen, weil man die im November wahrscheinlich eh nicht braucht.
Nicht unten, ja.
Und dieses, dass man halt hinfährt und dann irgendwie in ein Restaurant geht, ein schickes Restaurant, dann muss man das Essen zahlen, ist ewig teuer und man hatte das aber eigentlich gar nicht in der Kasse mit einberechnet oder so, das möchte ich halt nicht. Ja, wir gehen schick essen, zweimal auf jeden Fall, sehr schick, sehr lecker. Aber was ist alles im Preis inbegriffen?
Welche Möglichkeiten habe ich dann aber, Kurse zu besuchen, zum Beispiel Gruppenkurse in Buenos Aires?
Also ich organisiere ein paar Stunden mit Lehrern, wo ich meine, so, das wäre es wert, mit denen Unterricht zu nehmen, von denen ich auch weiß, zum Beispiel, dass sie nicht nach Europa reisen. Also ich meine, viele fliegen nach Buenos Aires und nehmen dann Unterricht bei Leuten, die man hier auch auf dem Festival findet. Und dann denke ich mir, naja, dafür muss ich aber nicht nach Buenos Aires fliegen. Ja, okay, da ist es vielleicht ein bisschen günstiger. Aber ist auch der einzige Vorteil. Und deswegen nehme ich halt Leute, von denen ich weiß, die reisen nicht. Also ich habe zum Beispiel letztes und vorletztes Jahr habe ich mit Jesus Velasquez Unterricht angeboten, mit Natacha Poberach, eine Koryphäe auch, also ein Unterricht. Unglaublich. Es war so schön, was sie gesagt hat. Jeder von uns hat einmal geweint in diesem Unterricht. Das war so unglaublich schön, ja. Genau, also ich organisiere diese Gruppenstunden, aber wie gesagt, auch da, wenn jemand sagt, so, das interessiert mich nicht oder ich möchte woanders hingehen, okay, habe ich gar kein Problem damit. Ich meine, dann muss man sich halt selber ein bisschen organisieren. Ich passe nicht auf, dass nichts passiert. Ich organisiere dann keine Taxitänzer.
Ja, klar.
Aber ansonsten.
Also das würde stattfinden jetzt im November 2026. Genau. Genau. Keine Ahnung, wann man diese Episode hört. hat schon stattgefunden vielleicht, wenn man sie erst hört, 2027, aber noch liegt es vor uns. Liebe Anni, Andreane, ich könnte stundenlang noch sprechen, wird dir sehr angenehm, dir gegenüber zu sitzen, aber jetzt ist wirklich Schluss. Ja. Ich verweise noch einmal auf dieses wirklich interessante Buch, 101 Dinge über den Tango, die man wissen muss. Bedanke mich herzlich für dieses Gespräch bei dir.
Ich danke mich auch.
Und freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, also freue ich mich auch schon sehr drauf. Musik.